Gut, also, die letzten Wochen sind seit Ende Januar, seit unserem Mission Sunday geprägt von mindestens einem Begriff. Den Begriff habt ihr gesehen, als ihr hier reingekommen seid auf einem Roll-Up. Den Begriff werdet ihr dieses Jahr immer wieder hören. Und zwar, es geht um Präsenz. Es geht um Präsenz, Presence. Und ich habe einmal auf Spotify, kurze Werbung für Spotify, beziehungsweise unseren Podcast auf Spotify, da kannst du die ganzen Predigten ganz einfach nachhören oder auf YouTube natürlich nachschauen. Da gibt es die Predigttitel Offenbarende Gegenwart Gottes, deine Präsenz in der Church, nimm deinen Platz ein, seine Präsenz durch deine Präsenz, in his presence, die Präsenz des Glaubens. Alles Predigttitel also der letzten Wochen, der Wochen seit Ende Januar, wo wir das Thema beleuchtet haben, wo Pastor Graziano, Pastor Heiko, unsere Ältesten, einen Eindruck, diesen oder einen Baustein gegeben haben, den wir im Vision Sunday gelegt haben für unser Jahr 2023 als Alive Church, unser Fokus Presence. Und auch ich möchte heute nochmal da einen Teil dazu beitragen, einen Baustein bringen. Und der Begriff Präsenz, der ist notwendig für mein Predigtthema, der wird am Anfang ein bisschen im Vordergrund kommen. Und zwar, wir hatten immer wieder gehört, Präsenz bedeutet Nähe. Warum? Ist ganz einfach. Wenn ich irgendwo präsent bin, dann gibt es mindestens eine andere Person, die diese Präsenz wahrnimmt. Also bin ich ihr irgendwie in irgendeinem Kontext nah. Und es gibt aber, man muss ein bisschen unterscheiden bei dem Begriff, es gibt die physische Nähe, also hier wie erste Reihe zu mir, wir sind sehr nah unterwegs. Es gibt die emotionale Nähe. Meine Frau zum Beispiel kann heute leider nicht hier sein, aber sie sitzt zu Hause, sie drückt mir die Daumen und ich bin aber mit ihr emotional trotzdem nah. Die emotionale Nähe brauchen wir jetzt erstmal nicht beleuchten, sondern es geht vor allem um dieses Begriff physische Nähe. Und was bedeutet das, Nähe? Es bedeutet, dass ich mein Umfeld hier irgendwie wahrnehmen, erleben kann. Nur dann ist mir eine Person wirklich nah. Ich kann in der hintersten Reihe die Lisa erkennen quasi. Ich hoffe, es ist Lisa. warum? Weil Gott mir einen Sinn gegeben hat zu sehen. Wenn sie jetzt schreien würde, dann würde ich sie hören, okay? Also Gott hat mir einen Sinn gegeben, der über eine gewisse Grenze hinaus, eine Distanz, jetzt sind es hier, keine Ahnung, 20 Meter, vielleicht draußen 50, 100 Meter, habe ich die Chance, jemanden wahrzunehmen, zu erleben, dadurch, dass Gott mir etwas gegeben hat, Augen und Ohren, die funktionieren. Wir können einmal kurz in den ersten Mose reinschauen. Auch Adam und Eva haben etwas Ähnliches erlebt. Und zwar am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott der Herr rief Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin, darum habe ich mich versteckt. Also, wir werden es jetzt gleich erleben und ich werde auch ein paar Sinne durchgehen, dass immer wieder in der Bibel tatsächlich diese Wahrnehmungen beschrieben sind. Hier waren es Adam und Eva, die gehört haben, dass Gott im Garten Eden unterwegs war. Jetzt weiß ich nicht genau die physische Dimension vom Garten Eden, wie viel es war. Wir wissen, es waren auf jeden Fall ein paar Bäume da, es waren ein paar Tiere da. Also man konnte sich irgendwie wohl sinnvoll verstecken. Es musste irgendwie also nicht nur ein kleiner Fleckchen gewesen sein. Also wir haben Hören, wir haben Sehen. Was haben wir noch für Sinne, so als die Gott uns gegeben hat? Wir haben Riechen. Ich kann jemanden riechen, der neben mir sitzt. Und in der Bibel gibt es immer vielleicht einen metaphorischen Begriff, aber und zwar den Wohlgeruch. 2. Korinther 2,15 sagt Paulus, ich Paulus danke Gott, dass er mich immer im Triumphzug von Christus mitführt und seine rettende Botschaft durch mich an allen Orten bekannt macht, wie einen Wohlgeruch, der sich ausbreitet. Metaphorisch gesehen, aber auch ein Stückchen Wahrheit dran. Paulus ist durch die Gegend gelaufen und ich weiß nicht, wie viel er geschwitzt hat in den Gemeinden. Vielleicht haben sie es gerochen, dass er viel unterwegs war. Sie haben es wahrscheinlich gesehen. Aber das Thema Riechen kommt in der Bibel vor. Wir können den nächsten Sinn uns anschauen. Und zwar Markus 5, 27. Um was geht es jetzt? Es geht ums Fühlen. Es geht ums Tasten. Und zwar das ist auch eine Art der Wahrnehmung. Und ihr seht, wir werden von der Distanz 50, 100 Meter über das Riechen, was irgendwie, keine Ahnung, im Umfeld von 5 Metern so funktioniert, kommen wir weiter zum Tasten. Tasten, das ist quasi gerade einmal meine Armlänge. Da das ist der Begriff, das ist den Bereich, den ich um mich herum tasten kann. Und zwar hier die Frau, die, wir kennen das aus dem Lied von Albert Frey, nur ein Saum, nur den Saum deines Gewandes, war früher immer das Lied. Diese Frau hatte von Jesus gehört, sie drängte sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein, in Klammern Jesus, sein Gewand. Sie hat es gesucht, sie hat die Präsenz, sie hat die Nähe zu Jesus gesucht, nicht mit den Augen, also auch mit den Augen, aber sie wollte noch näher heran. Sie wollte ihn riechen, aber sie wollte noch näher heran, sie wollte ihn berühren. Sie wollte zumindest sein Gewand berühren. Und den letzten Sinn, den wir haben, das wollte sie zum Glück nicht, das ist schmecken. Gott hat uns quasi den Geschmackssinn auch gegeben und das sehen wir, die Bibelstelle müssen wir nicht anzeigen, aber im Abendmahl, in Form vom Abendmahl, ist es eine Möglichkeit, wie wir als Menschen Gott erleben dürfen. Wir dürfen Gott erleben dadurch, dass wir sein Leib, so ist es dann über Matthäus 26 beschrieben, essen, dass wir das trinken dürfen, sein Blut metaphorisch. Also, wir benötigen unsere Sinne, die von Gott gegeben sind, damit, dass wir in unser Umfeld erleben, wahrnehmen können überhaupt. Und es gibt es Menschen tatsächlich, und es ist schrecklich und es tut mir immer wieder leid, wenn denen mindestens ein Sinn genommen ist, beispielsweise jemand, der erblindet ist, jemand, der taub ist, dem ist tatsächlich genommen eine dieser Wahrnehmung. Natürlich, das erfährt man auch immer wieder, dass durch die anderen Sinne das zumindest teilweise ausgeglichen werden kann, aber vollumfänglich kann es tatsächlich nicht ausgeglichen werden, wenn ein Sinn von uns genommen wird. Okay, wir hatten Präsenz, wir haben die Nähe und ich habe die Sinne dazu nutzen wollen, um zu zeigen, okay, wie schlagen wir denn die Brücke von dieser Präsenz in dem Umfeld zu einer Nähe? Wie können wir denn überhaupt wahrnehmen oder beurteilen, ob uns jemand nah ist? Und wenn wir nochmal in eine Bibelstelle reingucken, und zwar da geht es um eine freundschaftliche Nähe, und das ist dann der Punkt, wo ich jetzt drüber hinaus möchte. 1. Samuel 18,1. Nach seinem Gespräch mit Saul fühlte sich Jonathan mit David tief verbunden und er liebte ihn wie sein eigenes Leben. Und hier ist diese Frage, ist Nähe, ist Präsenz, ist mein Umfeld, sind meine Sinne alles, was ich habe, was ich brauche, irgendwie, um in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen? Nein, einfach nicht. Das reicht immer noch nicht aus. Es reicht nicht aus. Und Pastor Graziano hat am Vision Sunday, beziehungsweise in Wochen darauf, zum ersten Mal den Begriff Intimität eingeführt hier, in diesem Predigt oder in diesem Kontext. Und ich war am Anfang ein bisschen überfordert, muss ich wahrscheinlich tatsächlich sagen, weil Intimität habe ich sofort mit was Sexuellem irgendwie gleichgesetzt. Für mich war das quasi so von der, vielleicht, keine Ahnung, Erfahrung oder wie auch immer, ist Intimität immer in einem sexuellen Kontext gewesen. Aber es ist überhaupt nicht so. Was haben wir erlebt bei dieses Jahr in 21 Tage des Gebets, in His Presence Anfang Mai, dass Intimität nicht nur in der Sexualbeziehung zu meinem Ehepartner, sondern auch in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu seinen Mitmenschen entstehen kann. Genauso wie es David und Jonathan erlebt haben. Eine zutiefst intime Beziehung, freundschaftliche Beziehung. Was heißt denn Intimität überhaupt? Intimität ist ein Zustand tiefster Vertrautheit. Intimität erfordert eine Intimsphäre, einen persönlichen Bereich, der durch die Anwesenheit ausschließlich bestimmter oder keiner weiteren Person definiert ist und Außenstehende nicht betrifft. Also tatsächlich beschreibt eine extrem enge Beziehung. Und Nähe und Präsenz, das ist eigentlich nur die Folge davon. Ich muss erstmal in der Präsenz, ich muss jemanden in der Umgebung sein, in Präsenz sein, ich muss ihm nahe sein, ich muss in sein Umfeld gelangen und aus dieser Nähe heraus überhaupt entsteht, dass ich in eine intime Beziehung zu einer Person treten kann. Das ist etwas Aufbauendes. Intimität ist die Grundvoraussetzung für eine ehrliche, für eine aufbauende Freundschaft ohne Hintergedanken und Ängsten. Intimität bedeutet, dass ich mit meinem Gegenüber, meinem engsten Freund, persönlichste Anliegen austauschen kann. Warum? Weil Vertrauen da ist, weil gemeinsame Erlebnisse da sind. David und Jonathan haben auch einiges erlebt. Lest es nach im 1. Samuel. Und es hat gegründet, das war der Grundstock für diese freundschaftliche Beziehung. Und wenn wir in unsere intime Beziehung zu Gott reinblicken möchten, habe ich im Psalm 139, schreibt der Psalmschreiber, durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz hinein. Sieh mir wirklich ins Herz hinein. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Gerade eben, was hat nochmal Intimität bedeutet? Ich bin offen gegenüber jemandem anderen. Ich lasse es zu, dass man zutiefst persönliche Themen austauscht. Und hier sagt der Psalmschreiber, Gott, bleib nicht irgendwie von mir entfernt, bleib stehen, ich möchte mit dir nichts zu tun haben, sondern komm hinein und durchforste meine Gedanken und Gefühle. Ich würde sagen, Gedanken und Gefühle sind das Persönlichste, was ich habe. Was ich gerade denke, könnt ihr nicht sehen. Was ich fühle gerade, kann man an meiner Ausdrucksweise vielleicht sehen, dass ich etwas nervös bin. Aber Gedanken und Gefühle sind eigentlich etwas, was wir nicht mit jedem Menschen teilen möchten, oder? Wir möchten nicht irgendwie jedem Menschen komplett über alles mitteilen, dass er es sieht. Ich möchte nicht unbedingt, oder deswegen tun wir oftmals so schwer, auch vor Freude in einem großen Rahmen zu weinen. Sei es durch Freude oder Trauer, ganz einfach, weil ich nicht möchte, auch dass quasi alle sehen, wie es mir gerade geht. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Und jetzt kommt natürlich die Frage, hey, alles gut, Intimität, ich habe es verstanden, ist wichtig, aber was hindert mich denn daran? Oder was sind denn so die Punkte in unserem Leben, wo es verhindern, dass ich mit Gott tatsächlich in so eine Beziehung eintreten kann überhaupt? Und es sind relativ einfache, relativ simple Punkte, relativ tiefgehende. Und der erste ist, das erlebt ihr auch bei Freundschaften vielleicht oder in Ehebeziehungen, in freundschaftlichen Beziehungen, hey, man muss einfach Zeit miteinander verbringen. Das ist eine ganz einfache Weisheit. Verbringe Zeit mit Gott und dann wirst du in eine tiefere Beziehung mit ihm geführt. Regulär verbringe, regulär, zyklisch mit ihm Zeit. Bedeutet nicht am Sonntag und in der Connect Group. Das ist vielleicht die Mindestvoraussetzung. Aber hey, wir wollen doch eigentlich, wie mit dem Partner, mit dem wir durchs Leben gehen, wollen wir eigentlich doch jeden Tag Zeit verbringen, oder nicht? Und das ist eine Grundvoraussetzung, dass wir in eine tiefere Beziehung reingehen. Regelmäßig Zeit mit verbringen, Quality Time auf Neudeutsch, nenn es, wie du es möchtest. Wir benötigen Zeit, um die Beziehung zu pflegen. Nehmen wir sie uns nicht, fehlt uns etwas. Ganz einfacher, logischer Zusammenhang. Was hindert uns noch daran? Und das haben wir tatsächlich bei Adam und Eva gesehen, tatsächlich, gerade eben in der Bibelstelle. Und das kennen wir, das kenne ich aus meinem Leben. Und zwar sind, wenn Schuldgefühle und Scham existiert gegenüber demjenigen, mit dem ich in Beziehung treten möchte. Wenn ich ganz genau weiß, ich habe etwas getan, was die Person mir gegenüber nicht wollte oder wo ich weiß, dass es ihr eigentlich wichtig ist und ich habe es nicht getan, dann fühle ich mich schuldig gegenüber. Ich habe Scham, ich möchte ihr nicht gestehen, dass ich da irgendwie dann nicht so weit bin oder das nicht gemacht habe, sei es drum. Aber es hindert mich daran, wieder in diese intime Beziehung zu kommen. Und es ist schrecklich für den Gegenüber. Es ist schrecklich für den Gegenüber. Warum? Weil ich mich davon entferne und ich habe ein ganz einfaches Beispiel aus, zum Beispiel jetzt bei mir im familiären Kontext mit meiner Tochter. Sie weiß relativ langsam, merkt sie es tatsächlich, meine Größte, wann sie Sachen tut, die sie nicht tun sollte, weil ich es nicht möchte. Sie hat ein Gerechtigkeitsempfinden, so langsam fängt es an. Und wenn sie etwas tut, was sie nicht tun sollte, dann versteckt sie sich. Adam und Eva, was haben sie gemacht? Sie haben sie versteckt. Auch natürlich aus Scham heraus. Aber sie haben sich versteckt. Und mir als Vater tut es noch viel, viel mehr weh. Warum? Hey, Grundregel Nummer 1, ich liebe dich. Grundregel Nummer 2, ich liebe dich so sehr, du kannst gar nichts tun, was so schlimm ist, dass diese Grundregel 1 quasi entzogen wird. Und das Schlimmste ist, Kind, wenn du dich mir entziehst. Das ist eigentlich das Schlimmere. Das, was du getan hast, gibt trotzdem eine Bestrafung. Ist so, du musst lernen. Ist es trotzdem. Liebevolle Bestrafung ist trotzdem. Aber es ändert doch nichts daran, wie meine Beziehung zu dir ist, nur weil du Schuld auf dir geladen hast. Hey, es ist in Ordnung. Ich selber tue genauso viel Schuld dir gegenüber an. Und der dritte Punkt, der uns hindern kann, tatsächlich in so eine intime Beziehung mit zu Gott hineinzukommen, ist es, wenn Verletzungen vorliegen, wenn Misstrauen vorliegt, was nicht vergeben ist, was nicht geheilt ist. Das trennt massiv, es bringt einen Bruch rein in die Beziehung, wenn es nicht ausgesprochen ist. Und diese drei Punkte sind zusammengefasst, haben wir über diese drei Punkte auch am Vision Sunday gesprochen, und zwar in Form von Proklamationen. Ja, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, ihr könnt es auch gerne nochmal vom 26. Januar anschauen, auf dem Stream oder im Internet nachlesen. Wir haben gesagt als Alive Church, hey, wir möchten über dieses Jahr aussprechen, Dinge, Wahrheiten aussprechen, dass es gebrochen ist, dass Beziehungen neu entstehen. Und wir hatten es in diesem Kontext gesagt, ich, Carsten, erkläre, es gibt keine Scham, keine Schuld, keine Verurteilung mehr in Jesus Christus, sondern nur einen siegreichen, aufblühenden Geist, den Geist von Christus Jesus. Ich, Carsten, erkläre das Jahr 2023, oder jetzt sind wir so frei, einfach den heutigen Sonntag, wird ein Tag der Freiheit für mich sein. Freiheit von Angst, Sünde, Schuld, Scham, Verurteilung, Depression und Süchten im Namen Jesus. Denn die Bibel sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und wegen des vollbrachten Heilswerks Jesus am Kreuz ist jede Kette, jede Festung im mächtigen Namen Jesu gebrochen. Nähe und Präsenz von Gott zuzulassen, ist der erste Schritt also hin zu einer intimen Beziehung. Und Ela hat vorhin oder zu Beginn oder nach dem Worship diesen einen prophetischen Eindruck weitergegeben, der hier sehr gut reingepasst hat. Ich habe gerade eben von dem ersten Schritt gesprochen. Und hier gab es Personen hier im Raum oder im Livestream, die gesagt haben, hey Gott, ich bin noch nicht so weit. Ich stehe noch in dieser Schwelle und ich kann es mir noch nicht vorstellen und ich erlebe es noch nicht oder ich kann dich noch nicht hundertprozentig annehmen. Aber der Mut, der Zuspruch war, hey, es ist in Ordnung. Ah, dann gib zumindest mal einen kleinen Teil. Dann versuch doch den ersten Schritt zu gehen. Und das passt hier genauso. Dann versuch doch mal den ersten Schritt auf Gott zuzugehen. Versuch es doch. Aus Präsenz folgt Nähe und aus Nähe folgt die Intimität und ein erfülltes Leben, ein geistliches, erfülltes Leben. Und um das ein bisschen auch nochmal zu visualisieren, oder eigentlich war es der ursprüngliche Punkt, hat mir Gott so in der Predigtvorbereitung, oder eigentlich war es tatsächlich am Vision Sunday selber, glaube ich, eine Woche danach, ein prophetisches Bild gegeben, einen Eindruck gegeben, und das möchte ich euch einfach mal versuchen, hier nochmal nachzubauen. Und ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, dann habt Gnade mit mir. Genau, danke Johannes. Ihr könnt einmal den Tisch da hinstellen. Und zwar an alle Lehrer da draußen, an alle Chemielehrer, Physiklehrer, ich beneide euch ja tatsächlich. Ich beneide euch ja, weil eigentlich habt ihr den coolsten Job. Zumindest in der Hinsicht, dass man Experimente durchführen kann. Ich meine, bei uns haben damals bei Weitem auch nicht immer alle funktioniert. Aber sei es drum. Und zwar, Gott hat mir ein Gefäß gezeigt, ganz einfache Blumenvase, und hat sie gefüllt mit Wasser, mit erfrischendem, guten Wasser. Mein Leben. Wasser steht für Leben, fürs biologische Leben. Wo kein Wasser, ist kein Leben. Dann haben wir, ich muss es verdecken, man sieht es trotzdem, wenn wir von Gottes Gnade sprechen, dann sprechen wir ganz oft auch von Öl. Hinten an unserem Pray-Stand, auch nach dem Gottesdienst, lade ich euch dazu ein, gibt es Salböl. Salböl als etwas von Gott Gegebenes, von Gott Geschaffenes. Und was wir sehen, was ihr alle gelernt habt, auch wenn ihr zu Hause ein Salatdressing macht, wie auch immer, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Im ersten Moment ist es immer so, Wasser ist unten, Öl ist oben, zwei Phasen getrennt voneinander. Ich kann es versuchen, so ein bisschen mein Leben mit Gott, mit Gottes Gnade zu verbinden. Es scheint auch mal zu funktionieren. Ist es so groß oder war es auf der Leinwand? Es scheint mal ganz kurz zu funktionieren. Aber was passiert? Es setzt sich trotzdem wieder voneinander ab. Ja? Es setzt sich trotzdem wieder voneinander ab. Und was haben wir zusätzlich vorhin gehört? Was hindert uns an einer intimen Beziehung zu Gott? Es ist oftmals, wenn wir Schuld auf uns laden. Ich habe mal wieder jemanden angelogen. Jemand hat mir massiv irgendwie das Vertrauen gebrochen. Und es sind so, und jetzt kannst du einfach deinen eigenen Tropfen da rein tröpfeln, deine Lebensmittelfarbe. Es schwimmt am Anfang ein bisschen, die einen gehen hoch, die anderen gehen runter. Es setzt sich so ein bisschen in deinem Leben ab, kennt ihr vielleicht auch. Ihr habt Verletzungen erfahren, es tut weh, es tut massiv weh. Ich nehme die mit nach Hause. Ich will sie niemandem zeigen und sie ist plötzlich ein Bestandteil von meinem Leben. Ich lasse ein bisschen Zeit darüber vergehen, ich lasse ein bisschen mehr Zeit darüber vergehen. Ich versuche ein bisschen dagegen anzukämpfen. Und sie verteilt sich nach und nach. Oh, ist ein bisschen wenig. Und nach wird aus diesem Wasser, aus dem Leben, es wird getrübt. Es ist getrübt. Ich sage nicht, Gott ist immer noch da, ja. Ist oben. Aber irgendwie gedacht ist es so nicht. Das hat sich Gott nicht dabei gedacht. Und jetzt gibt es den einen entscheidenden Punkt, hey, was mache ich jetzt hier? Was mache ich mit meiner Verletzung? Kämpfe ich es mit mir alleine? Mache ich es mit mir alleine aus? Versuche ich dagegen anzukämpfen? Wir haben vorhin im zweiten prophetischen Eindruck gehört von diesem Dornengestrüpp. Wo, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber wo eine Person, glaube ich, so gesehen wurde, wie sie da drin ist und sie kämpft sich, sie möchte sich befreien, sie wirbelt herum wie in dem Wasser und sie fügt sich immer mehr Verletzungen zu. Sie kommt nicht alleine raus, du kommst nicht alleine raus aus der Situation. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst es einfach nicht schaffen. Und an Karfreitag An Karfreitag und an Ostersonntag in 2 Wochen werden wir genau darüber auch sprechen. Wir werden erleben, wie Menschen sich befreien möchten von dieser Situation her. Wie Menschen in eine erfüllende Beziehung zu Gott hineintreten können. Und dafür ist der erste Schritt aber erstmal wieder reingewaschen zu werden, gereinigt zu werden, loszulassen. Und wenn wir einfach tatsächlich dieses blöde Bleichmittel hier hineinwerfen, hineinschütten, sehen wir, wie aus diesem zuerst lilanen, sündenempfundenen des Lebens so nach und nach es reingewaschen wird. Wir kriegen wieder Wasser, was Reines. Da unten sind noch die Klumpen drin. Sie gehören noch irgendwie zum Leben, aber an sich sind wir reingewaschen. Wir werden rein. Und dann ist nur noch die letzte Frage: Gott, was machst du eigentlich hier? Was machst du da noch oben drin? Eigentlich habe ich doch jetzt diesen Schritt getan. Ich möchte mich mit dir verbinden. Ich möchte mich mit dir verbinden. Und jeder, der mal so einen Salat gemacht hat oder so einen Emulgator in so eine Flüssigkeit reingemacht hat, sieht tatsächlich, wie eine Einheit entstehen kann. wie eine Einheit entstehen kann zwischen Wasser und Öl, wie eine Einheit entstehen kann zwischen meinem Leben und Gott, wie eine Einheit er wird. Die Trennung, die wir vorhin angesprochen haben, die existiert nicht mehr. Es gibt keine Trennung in einer intimen Beziehung, wenn ich sie mit Gott führe. Es gibt keinen Carsten, es gibt keinen Gott, sondern es gibt nur Carsten und Gott. Es gibt nichts, was mich trennt, nichts, was mich hindert, keine Schuld, kein Misstrauen, keine Verletzungen, die Gott rausnehmen kann aus meinem Leben und die wir erleben können. Wir sind eine Einheit, die jetzt nicht mehr ganz so klar ist, weil der Emulgator ein bisschen trüb ist. Aber ich glaube, ihr versteht's. Intimität ist ein Zustand tiefster Vertrautheit. Es ist ein Gott, der mich sieht, ein Gott, den ich auch sehen und hören möchte, physisch in meinem Herzen. Ein Gott, den ich riechen möchte, ein Gott, den ich im Abendmahl begegnen möchte, den ich spüren, berühren möchte, wenn es kribbelt in meiner Haut im Lobpreis, wenn ich es spüre in meinem Herzen, dass Gott wieder hineinspricht und mich reinwäscht. Aus Präsenz zu Gott folgt die Nähe zu Gott und aus der Nähe zu Gott folgt die Intimität. Und vielleicht ist es für dich heute was völlig Neues oder du hörst es zum ersten Mal, dass es da einen Gott gibt, der irgendwie in Beziehung zu mir treten möchte. Du hast vielleicht ein völlig veraltetes Bild auch von Gott, der oben auf seinem Thron sitzt und der eine Distanz zu dir haben möchte. Aber so ist Gott nicht. Wenn wir in der Bibel lesen, ist Gott ein Mensch, der mich sieht. Jetzt habe ich es vergessen, heute die Jahreslosung. Der Gott, der mich sieht. Der Gott, der dich sieht. Es ist ein Gott, der dich sieht. Es ist ein Gott, der deine Schmerzen sieht, deine Verletzungen sieht, was du erlebt hast. Und lasst uns gemeinsam jetzt an der Stelle aufstehen. Lasst uns bitte gemeinsam an der Stelle aufstehen, wenn es möglich ist. Und ich würde gerne ganz kurz nochmal diese Proklamation aussprechen, heute für dich, über deinem Leben, über meinem Leben. Weil es nicht nur Worte sind, die irgendwie verhallen sollen, sondern Worte sind, die uns heute ganz neu ausrichten sollen. Gott, ich erkläre, es gibt keine Scham. Es gibt keine Schuld, keine Verurteilung mehr in Jesus Christus, sondern nur einen siegreichen, einen aufblühenden Geist, den Geist von Christus Jesus. Ich erkläre, das Jahr 2023, der Monat März, der heutige Sonntag, die nächste Woche, soll eine Zeit werden, in der Freiheit für mich da sein wird. Freiheit von Angst, Freiheit von Sünde, von Schuld, von Scham, von Trennung, von Weglaufen, von man kann nicht mehr, man will nicht mehr, man wird am liebsten alles in die Ecke pfeffern, von Verurteilung, von Depression und Süchten im Namen Jesus. Denn die Bibel sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und heute Morgen, wenn wir jetzt in den Lobpreis hineingehen nochmal, wir gehen jetzt hier nochmal zurück in den Lobpreis, in den Worship. Und ich möchte eine Aufgabe mit dir mitgeben. Ich möchte eine Aufgabe mitfinden, dich tatsächlich heute Morgen dazu prüfen, hey, wo stehst du? Wo ist tatsächlich bei dir die Trennung oder wo bist du nicht bereit dazu, in diese Beziehung zu Gott hineinzutreten, die er eigentlich von dir sich wünschen würde, es lieben würde? Gott hat gute Gedanken über dich und er sagt, du bist mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, du bist mein, setz deinen Namen ein, an dir habe ich einen Wohlgefallen. Ich habe ein Wohlgefallen an dir und ich möchte gemeinsam mit dir heute einen Neuanfang machen. Einen Neuanfang machen in unserer Beziehung, in deinem geistlichen Leben, Herr. Und Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Der Gott ist, der so gnädig ist. Der so gnädig mir gegenüber ist. Und ich will es erleben, wie du sprichst. Ich will es erleben, wie unsere Beziehung, wie meine Beziehung zu dir neu entfacht wird. Wie das, was uns trennt, einfach weggenommen wird. Und dass wir gemeinsam durchstarten können. Dass wir in einen Zustand der tiefsten Intimität tauchen dürfen, Herr. Und ich es erleben darf, wie du mein Leben reinwäschst, wie du die Schuld von mir nimmst, die Schamgefühle und ich es erleben darf, wie heute ein Neuanfang sein wird. Ja. Yes. Amen.